Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Wobei, heute ausnahmsweise mal ohne Anselm, denn wir haben diesmal gleich zwei Damen zu Gast und drei Stimmen sind nicht ganz so verwirrend wie vier Stimmen. Heute geht es um ein Thema, was wir total spannend fanden, als wir darauf gestoßen sind. Wir haben ja schon öfters Podcast-Folgen gehabt, in denen es darum geht, welchen positiven Effekt Sport auch auf ein Krankheitsbild haben kann. Also zum Beispiel haben wir vor kurzem mit Ping-Pong Parkinson gesprochen. Dort spielen Parkinson-Betroffene Tischtennis, also auch total cool. Hört da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Aber heute geht es um Klettern als Mittel, wenn man das so sagen kann, gegen Depression. Und dazu haben wir heute doppelte Power am Start, nämlich Larissa und Sabrina, die Klettern als Therapieansatz in, korrigiert mich gerne, München, Rosenheim und Bayern umsetzen. Und das bin ich schon sehr gespannt, was ihr da berichtet. Deshalb hallo Sabrina, hallo Larissa. Cool, dass ihr beiden heute dabei seid.
Hi Bell, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir da sein dürfen.
Ich freue mich total, aber vielleicht fangen wir mal ganz basic an. Stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr und was macht ihr?
Mein Name ist Sabrina Höflinger, ich bin 34 Jahre alt und Sportwissenschaftlerin, Sportpsychologin, Kommunikationsexpertin, Kletter- und Boulder-Trainerin, aktives Mitglied der Bergwacht und aktuell in meiner zweiten Elternzeit.
Bergwacht, spannend, da haben wir auch schon mal eine Folge aufgenommen, das passt ja beim Klettern eigentlich auch ganz gut. Und du, Larissa?
Ja. Ja, ich bin Larissa Kranisch, ich bin 35. Meine berufliche Karriere startete ich als Flugbegleiterin, etwas doch sehr weit entfernt von dem, was ich jetzt tue. Das habe ich neben dem Studium gemacht und aktuell befinde ich mich in der Ausbildung zur integrativen kognitiven Verhaltenstherapeutin, bin Privatpraxisinhaberin, Dozentin für klinische Psychologie und Persönlichkeitspsychologie und dann eben Unternehmerin. Aktuell nur Hundemama, aber besonders wichtig, leidenschaftliche Klettersportlerin.
Bleibt da überhaupt noch Zeit für das Klettern bei all dem, was ihr macht und was ihr seid?
Es ist schwierig, aber es geht.
Ja, es macht halt auch Spaß. Also das, was einem Freude macht, da findet man meistens dafür Zeit.
So sollte es sein, ja. Bevor wir so über die ganze Geschichte sprechen, wie ihr darauf gekommen seid, dass man Klettern für solche Zwecke nutzen kann, vielleicht mal am Anfang aufgerollt, Depression hat man immer gehört, aber vielleicht könnt ihr einfach noch mal kurz erklären, was ist denn eine Depression? Weil eine schlechte Phase kennt ja jeder. Ist das ein bestimmter Zeitraum, in dem man sich besonders schlecht gefühlt haben muss, um dann von einer Depression zu sprechen? Oder gibt es da so zwei, drei Erkläransätze, ab wann eine Depression ist?
Die Depression ist ja mittlerweile schon zur Volkskrankheit geworden und da gibt es auch verschiedene Definitionen. Das eine ist eher so aus der Alltagspsychologie, wie jetzt vielleicht mein Partner eine Depression beschreiben würde. Dann gibt es aber natürlich auch den klinischen Kontext. Also was braucht es denn, damit ich es überhaupt diagnostizieren darf, also damit so eine Depressionsdiagnose auch gerechtfertigt ist? Und ganz generell möchte ich da einfach mal den Begriff Affekt mit in den Raum stellen, weil eine Depression eine affektive Störung ist. Und ein Affekt bezeichnet nichts anderes als eine intensive, aber eben recht kurze Gefühlsregung. Und dazu könnte man jetzt zum Beispiel auch die schlechte Laune, die du erwähnt hast, mit reinpacken, aber eben auch mal eine schlechte Phase. Und mit Affektivität ist quasi so das große Ganze vom Gefühlsleben gemeint, dass sich eben aus Affekten, diesen kurzen Gefühlen, aber auch aus spezifischen Denkinhalten zusammensetzt. Und bei einer Depression ist dieser Gefühlshorizont, also das Fühlen und Denken, krankhaft verändert. Und da gibt es Symptome wie zum Beispiel die Antriebslosigkeit, der Interessensverlust. Das sind zwei Hauptsymptome. Da müssen aber auch mindestens noch vier weitere Nebensymptome vorhanden sein, wie zum Beispiel ein geringer Selbstwert, Schuldgefühle, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, ein veränderter Appetit, also es geht auch in beide Richtungen, oder auch Suizidideen. Und das Ganze muss mindestens 2 Wochen anhalten, um eben, wie gesagt, diese Diagnose laut ICD-10 rechtfertigen zu können.
Jetzt sagst du ja auch Volkskrankheit. Heißt das, es tritt jetzt gehäufter auf mittlerweile? Also merkt man da spürbar eine Tendenz, dass immer mehr Leute diagnostiziert werden?
Also diagnostizierte Zahlen gibt es immer verschiedene Blickwinkel, von denen man das betrachten kann. Ich habe eine Statistik rausgesucht und die beruft sich auf den Gesundheitsatlas Deutschland. Und die haben die Zahlen von 2022 erhoben und da sind rund 9,4 Millionen Deutsche an einer Depression erkrankt. Frauen sind grundsätzlich häufiger betroffen und was man auch sagen kann, ist, dass die Erkrankten leider auch immer jünger werden. Also in den Pandemiejahren hat man, ja, kann glaube ich jeder gut nachvollziehen, einen Anstieg, insbesondere eben bei jüngeren Menschen zwischen 10 und 24 Jahren, aber eben auch bei älteren Menschen über 65 Jahren festgestellt. Und früher hat man gesagt, so 40% können im Laufe ihres Lebens, da spricht man dann wieder von der Lebenszeitprävalenz und nicht von der, was Deutschland jetzt betrifft, an der Depression erkranken. Und die Wahrscheinlichkeit hat sich jetzt erhöht. Also man spricht jetzt schon von 25-30% im Laufe seines Lebens an einer Depression zu erkranken. Und wenn man sich da die koronaren Herzkrankheiten zum Beispiel anschaut, die ja lange Zeit auf Platz 1 waren, wird das so langsam aber sicher von der Depression abgelöst.
Also umso wichtiger, dass es so Initiativen wie eure gibt. Wir kommen jetzt sicherlich nochmal genauer auch auf das Thema mit Depression oder auch andere Krankheitsbilder, die sich vielleicht da eignen, um Klettern so ein bisschen als Therapieansatz umzusetzen. Vielleicht könnt ihr mal erklären, wie ist denn diese Idee überhaupt entstanden, dass ihr gesagt habt, Klettern und Depression passt super zusammen oder habt ihr das von jemand anderem übernommen oder wie ging es los damit?
Ja, also man kann tatsächlich sagen, wir haben etwas übernommen und darauf aufgebaut. Grundsätzlich ist das Klettern als therapeutische Möglichkeit schon häufiger genutzt worden, zum Beispiel von Ergotherapeuten oder aber auch bei Sport für Menschen mit Behinderung. Da bin ich damit zum ersten Mal in Kontakt gekommen im Rahmen meiner Masterarbeit. Und nach dem Studium wurde ich quasi angeworben oder angesprochen, ob ich nicht eine Studie des Uniklinikums Erlangen betreuen möchte, die genau das untersuchen wollte, nämlich kann Bouldern als Möglichkeit der Therapie für Depressionen genutzt werden. Und diese Idee oder diese Initiative, die stammt eben von der Professor Dr. Luttenberger vom Uniklinikum Erlangen, die dort die Forschungseinheit leitet und selbst begeisterte Boulderin ist und das den Patientinnen und Patienten dort eben schon immer ermöglicht hat. Und jetzt, nicht jetzt, sondern damals 2016, hat sie eben diese Studie aufgestellt, finanziert durch Stiftungsgelder. Und die habe ich dann über eineinhalb Jahre begleitet. Und als die zum Ende gekommen ist, fand es hier in der Region nicht mehr statt. Und ich habe aber gemerkt, das hatte so einen hohen Mehrwert. Also ohne dann die Studienerkenntnisse dort schon wissen zu können, habe ich gemerkt, dass dann was fehlen würde. Und ich bin dann an die Kletterhalle herangetreten, wo diese Studie unter anderem durchgeführt wurde. Und habe gefragt, ob sie nicht Interesse hätten, gemeinsam das fortzuführen. Und die Kletterhallenbetreiber, die haben wiederum mir Larissa vorgestellt, die da auch total gebrannt hat für das Thema und meinte, ja, sie ist da sofort mit dabei. Und dann haben wir das weiterentwickelt, also die Studieninhalte uns nochmal angeguckt, unsere Erfahrungen mit einfließen lassen. Larissa aus ihrem Flugbegleiterleben und ich aus der präklinischen Notfallmedizin, aber auch aus der Praxiserfahrung und haben das sozusagen jetzt diese Module geschaffen, wie sie jetzt sind.
Okay, zu den Modulen kommen wir gleich nochmal. So welche Kurse gibt es da und wie läuft das eigentlich ab? Sind denn die Menschen, die zu euch kommen, diagnostiziert? Also sind das alles Menschen mit einer Depression, Larissa? Oder sind da auch, ich habe irgendwas von Burnout auch gelesen, also gibt es auch irgendwas Undiagnostiziertes oder auf Verdacht, wenn ich sage, boah, mir geht's irgendwie total schlecht, kann ich mich dann bei euch anmelden?
Also wir haben sowohl als auch. Zum Thema Burnout muss man eine ganz klare Linie ziehen, weil im Unterschied zur Depression ist das keine Behandlungs-, sondern eine Zusatzdiagnose. Da stoße ich mir auch regelmäßig den Kopf dran und das soll sich auch mit dem neuen ICD-11 dann schon ändern. Aber so ein reines Burnout-Syndrom ist tatsächlich eine Ausschlussdiagnose. Das bedeutet, man braucht dafür quasi, ja, wie soll ich sagen? Also du kannst einen Burnout haben, aber nur auf dem Rücken von einer anderen Krankheit. Also zum Beispiel eine Anpassungsstörung oder eine Angststörung. Und diese Krankheit darf aber keinen Rückschluss auf Burnout zulassen. Insofern ist es sehr, sehr schwierig, eine speziell auf Burnout zugeschnittene Behandlung in Anspruch nehmen zu können, die auch noch, und das ist ja ganz oft ein entscheidender Punkt, von den Versicherungsträgern, also den Krankenkassen, gezahlt wird. Und das soll sich eben laut ICD-11 ändern. Da soll es quasi dieses Krankheitsbild und auch die Diagnosemöglichkeit Burnout geben, auch wenn mir da die Diagnosekriterien nicht zu 100% zusagen. Das heißt, ein Burnout kann eigentlich gar nicht ganz klassisch diagnostiziert werden. Aber so oder so, die Menschen, die zu uns kommen, haben Burnout-ähnliche Symptome oder schon den Verdacht, dass sie unter einem Burnout leiden, weil das ist ja ganz offensichtlich. Wir haben ja Definitionen dafür. Aber man könnte jetzt zum Beispiel nicht eine darauf ausgelegte Therapieform mit Diagnoseschlüssel umsetzen. Das geht leider nicht. Und bei uns ist es so, dass wir im Grunde alles nehmen. Ich meine, wir haben Grenzen, klare Grenzen, die auch nicht in unseren Verantwortungsbereich fallen, weil unser Kurs keine reine Psychotherapie ersetzt. Das müssen wir auch ganz klar so sagen, sondern das kann präventiv helfen. Das kann begleitend zu einer Psychotherapie helfen. Das kann aber auch helfen, um nach einer Psychotherapie, die ja auch auf einen gewissen Stundensatz begrenzt ist, wenn man sie über die gesetzliche Krankenkasse beantragt, dass man da quasi sich stabilisiert. Also so wie jemand, wenn der Gips abgenommen wird, bei einem gebrochenen Fuß ja auch noch nicht 100% laufen kann, braucht es da einfach noch ein bisschen Physiotherapie und wir unterstützen dann.
Oder was wir auch schon hatten, ist, dass sich Angehörige von Patienten mit Depressionen angemeldet haben, um mehr darüber zu wissen und besser damit umzugehen und auch sich ein Stück weit selbst schützen zu können, um da nicht irgendwie auch reinzuschlittern.
Also was mich ja interessiert ist, ich meine, Sport tut ja generell gut. Also es ist ja wahrscheinlich bei einer Depression generell von Vorteil, sich zu bewegen und körperlich zu betätigen und irgendwie da ja auch Glückshormone zu bekommen im Idealfall. Was macht denn Klettern? Also ist Klettern einfach eure Leidenschaft, deswegen passt das so gut zusammen, Sabrina? Oder ist Klettern, hat das nochmal einen ganz besonderen Effekt irgendwie bei dem Thema Depressionen?
Also ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen als Kletter- und Bouldertrainerin und sagen, nein, Klettern hat jetzt keine besondere Stellung. Es gibt da noch andere Dinge. Wenn die denn die gleichen Charakteristika erfüllen, nenne ich es jetzt einfach mal. Weil das ist ja auch der Punkt, warum das so gut hilft. Das können wir jetzt nur subjektiv beschreiben, aber es ist tatsächlich noch nicht wissenschaftlich erforscht. Wir wissen, dass es hilft. Das hat eben diese Studie von 2016 aus dem Uniklinikum Erlangen ja wirklich signifikant bestätigt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer danach genauso gut oder besser dastehen wie Menschen, die eine kognitive Verhaltenstherapie gemacht haben oder ein simples Fitnessprogramm. Also es steht auf wissenschaftlichen Beinen, aber was genau das jetzt ist, da sind wir selbst daran auch noch interessiert oder haben auch Studien angeleiert, um das rauszufinden. Aber ein wirklich markanter Punkt, der aus unserer Erfahrung raus ja so ein kleiner Gamechanger ist, ist diese Achtsamkeit. Und Larissa hat es mal als, wie hast du es bezeichnet, als Containerboard.
Ein Containerbegriff, ja, da kann jeder was zu reinschmeißen. Irgendwie die Bunte weiß, was das heißt, genauso wie die Wirtschaftswoche, das ist echt schräg.
Also in jedem Käseblatt hat jemand schon mal was zur Achtsamkeit erzählt, aber die wenigsten wissen, was es eigentlich bedeutet. Und Patienten mit Depressionen haben ja alles eins gemeinsam, sie haben wahnsinnige Gedankenspiralen, sie haben Ängste, Sorgen und sie sind ständig am Grübeln. Und diese Grübelspiralen werden beim Klettern wie auf Knopfdruck quasi unterbrochen. Denn wenn ich jetzt zu dir sage, Bell, stell dich bitte in die Ecke, mach deine Augen zu und denk an nichts. Wie gut funktioniert das?
Überhaupt
nicht. Vermutlich
nicht.
Also außer du hast schon eine ganz eine durchleuchtete Meditationspraxis und bist da schon total Herr oder Frau der Gedanken. Aber in den meisten Fällen brauchen wir da irgendwie eine Anleitung oder eine Hilfe von außen, dass wir diese Gedankenspiralen, das Grübeln etc. einfach mal abstellen und nur im Moment sind, nur in der Wahrnehmung, nur im Hier und Jetzt. Und das gelingt beim Klettern oder Bouldern quasi automatisch, weil man ist so sehr damit beschäftigt, seine Gliedmaßen irgendwie an der Wand zu sortieren und sich darauf zu konzentrieren, dass man jetzt hier nicht abschmiert. Und da bleibt überhaupt keine Zeit dafür, dass ich dran denke, was müssen die Kinder morgen in die Brotzeitbox bekommen? Habe ich eingekauft? Wann muss die Mülltonne raus? Und wann steht das blöde Gespräch mit meinem Chef oder meiner Chefin an? Da ist einfach das Gehirn oder der Körper, die sind so drauf fokussiert und zwar ganz automatisch, ohne dass ich mich anstrengen muss. Und das ist einer der wesentlichen Punkte, diese Achtsamkeit und dieses Achtsamkeitserlebnis, dass ich sonst ja im Alltag das absolut fehlt. Und warum ich jetzt sage, das könnte was anderes auch sein. Ich habe da mal einen Vortrag dazu gemacht für die Polizei und da haben wir gemeinsam rausgearbeitet. Das kann genauso gut Schafkopfen sein, also das ist Kartenspiel. Das kann genauso gut Geige lernen sein. Das kann genauso gut, wenn wir im sportlichen Kontext bleiben, Mountainbiken sein oder tanzen, hat mir mal eine Teilnehmerin gesagt. Das ist ein ähnlicher Effekt. Also alles, was mich in diesem Moment, dieses Hier und Jetzt bringt, das kann hier schon hilfreich sein.
Es gibt da ja auch Studien zu. Also da ist ja die Wissenschaftslage auf unserer Seite. Zum Beispiel zwei Harvard-Professoren oder Psychologen haben das mal vor, weiß ich nicht, 2015 oder so, herausgearbeitet, dass wir dazu neigen, uns ins Unglück hineinzudenken. Das heißt, unser Geist, der ja in einem untrainierten Zustand ist, außer wir üben regelmäßige Achtsamkeitspraxis, neigt zu chronischer Unzufriedenheit, weil wir uns immer wieder in unseren Gedanken verirren, wenn wir nicht achtsam in diesem Hier und Jetzt sind. Und das ist einfach keine gute Sache. Bottomline von dieser Studie war, soweit ich mich erinnere, ist, dass wir am glücklichsten sind, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit bei der Sache sind, die wir gerade ausführen. Das heißt, wir fühlen uns dann wohl. Und umgekehrt gehen die Gedanken sonst auf Wanderschaft und das ist so Talfahrt für die Laune. Und das gilt auch, das fand ich besonders spannend, wenn wir über, also nicht nur bei unangenehmen Themen, wenn wir ins Grübeln geraten, das kennen wir ja auch von Depressionen, dieses Gedankenkreisen, sondern auch, wenn wir angenehmen Fantasien nachhängen, aber nebenbei was vollkommen anderes tut. Also wenn man nicht da ist mit seinen Gedanken, wo man sich tatsächlich gerade befindet, dann erzeugt das, unabhängig vom Inhalt der Gedanken, immer so eine Art Grundanspannung. Also Körper und Sinne sind in einer, aber der Geist in einer vollkommen anderen Welt. Und das entspricht jetzt nicht unbedingt meiner Definition von Harmonie und innerer Balance.
Ich glaube, da habe ich noch große Hausaufgaben zu machen. Da erkenne ich mich irgendwie wieder, dass ich geistig schon wieder ganz woanders bin. Ist das auch so ein bisschen dieses Thema Flow? Dieses Flow-Erleben im Moment sein? Oder ist das nochmal was ganz anderes?
Es ist artverwandt, würde ich sagen. Also wir arbeiten auch mit dem Flow-Moment, aber eher so auf dem Leistungsthema berufen, ne?
Ja, also mit dem, das kommt schon diesem Flow-Zustand sehr nahe. Also Flow heißt, dass man auch im Hier und Jetzt total aufgeht und sich möglicherweise auch so ein bisschen darin verliert. Das wird ja auch bei Kindern im Spiel zum Beispiel beobachtet oder beschrieben. Aber was ich gerade noch ergänzen möchte, ist, du hast ja gefragt, was macht denn das Bouldern oder Klettern besonders? Was tatsächlich eine Besonderheit ist, was man jetzt so in anderen Sportarten oder sonst vielleicht nicht so findet, ist, dass die Boulderwand ein großer Spiegel ist, den wir auch so nutzen. Das heißt, in unseren Kursen machen wir Übungen zu bestimmten Themen, um da eine alltagsverwandte Reaktion hervorzuholen oder hervorzukitzeln. Und das Ziel ist es, dass die Teilnehmenden zum einen ihre Muster oder ihre Glaubenssätze oder ihre Probleme durch die Boulderwand gespiegelt bekommen und dadurch besser erkennen können und in der Konsequenz dann aber auch eine Lösung finden, und zwar eine spielerische, weil das Bouldern, das macht ja grundsätzlich Spaß. Und wir sagen dann immer, ja, wir entwickeln Spaß am Probleme lösen, weil im Boulder-Jargon, in dieser Language, ist die Route ja das Problem und Boulderer lösen Probleme. Und der Geist oder unser Kopf, der kann das nicht unterscheiden, ob ich jetzt mein Problem oder ein Problem in der Realität, in der Wirklichkeit gelöst habe oder nur in Anführungsstriche im Spiel oder an der Boulderwand oder...
Visualisierung, ja, das ist es. Dieses sich geistig auch nochmal reindenken in die Herausforderungen, sie halt dann glücklich auflösen. Also der Kopf kann nicht unterscheiden, ob ich jetzt, das, was Sabrina schon gesagt hat, dieses Problem an der Boulderwand, das ist ja eine Bewertung im Kopf. Also ich sehe da etwas. Der Depressive, der ja ganz generell sich selbst, also er ist ja Meister darin, sich selbst abzuwerten, der geht mit der Kognition an die Wand, das schaffe ich eh nicht, weil ich bin nichts wert. Oder aber auch, wenn wir jetzt zum Beispiel die Leistungsdepression nehmen, ich muss die Route schaffen, weil sonst bin ich nichts wert. Und das wird bewertet mit entweder Angst oder Scham oder Trauer oder ganz viele starke Emotionen, die sich dann im Verhalten spiegeln. Also man fängt erst gar nicht an, zum Beispiel, um nicht Gefahr zu laufen, sich schämen zu müssen, mal an Wert zu verlieren, ganz klassisch. Und wenn wir die dann spielerisch an diese Boulder, an dieses Boulder-Problem ranführen, dann machen die eine andere Erfahrung, entgegengesetzt zu dem, was ihr Kopf ihnen glauben lässt. Und das ist der wichtigste Faktor, dieses Selbstwirksamsein, also die Selbstwirksamkeit dahinter, weil die sich selbst zum Ziel geführt haben. Wir zeigen denen zwar wie, aber die Umsetzung passiert durch den Teilnehmenden. Wir können die nicht die Wand hochtragen oder
Oder
hochziehen.
schieben.
Ja, also auch wenn der an Depressionen erkrankte Mensch auch ein Meister darin ist, das zu verargumentieren und zu sagen, ja, ich habe das ja nur geschafft, weil. Na, aber irgendwann kommt auch da die Erkenntnis, dass wenn ich ein Problem nach dieser Vorgabe, wie wir es denen ja quasi an die Hand geben, angehe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich es erfolgreich aus eigener Kraft lösen kann, einfach da ist. Und das allein verändert ja schon die Bewertung. Und das hat einen Einfluss auf das Gefühl und das Verhalten. Und deswegen ist auch der elementarste Ansatz, den wir in unseren Kursen verfolgen, der der kognitiven Verhaltenstherapie.
Dieses Selbstwirksamkeitserleben, das ist, glaube ich, auch ganz wesentlich für die Teilnehmenden. Weil ich habe mal eine Teilnehmerin gehabt, die genau, der ist genau das passiert, wiederum in Anführungsstriche, was Larissa gerade gesagt hat. Sie hat eine für sie schwierige Route gelöst und war dann oben, kam runter und war dann total ungläubig und hat dann zu mir gesagt, so, ich muss das jetzt nochmal machen, aber ich schaff's nicht mehr. Also, da sieht man halt so diesen Widerspruch. Sie schaffen was? Und brauchen dann einen Moment, um das zu realisieren. Ach, das war wirklich ich. Hey, ich habe wirklich Kraft. Ich kann was machen. Ich habe eine Kraft. Ich habe Power. Ich habe Skills. Ich habe hier eine Unterstützung. Also das alles auch zu realisieren und dann auch anzunehmen. Und das ist dann war ein total ja spannender oder auch lustiger Moment. Da musste sie dann selbst lachen, die Teilnehmerin, weil sie sich da so ertappt gefühlt hat oder wo, das wurde ihr dann auch so bewusst. So ach. Kann ich das jetzt wirklich nicht annehmen? Ach, spannend, ja.
Also
Spannend
bevor
quasi
wir dieser Überzeugung, also dieser Bewertung, die Überzeugungsbasis, ne, weil sie eine andere gegenteilige körperliche Erfahrung macht, da spricht man dann von Fusion und Diffusion. Also die Teilnehmenden merken, ich bin nicht mein Gedanke. Also ich diffusiere davon. Ich kann, also ich habe diesen Gedanken, ja, aber die lernen das auch eben durch die Achtsamkeit zu erkennen, dass da ein Gedanke ist und ihn auch neutral wahrzunehmen, ohne daraus eine Bewertung und eben eine turbulente Emotion zu ziehen. Und das ist halt durch die Boulderwand unschlagbar nachhaltig. Das habe ich beim Joggen habe ich das nicht, weil außer ich setze mir Etappenziele und feiere mich dann, aber Joggen ist ja für viele auch eher so der Moment zum Nachdenken. Genauso auch Fahrradfahren, so diese Langstrecken-Sportaktivitäten. Das kann funktionieren, das muss aber nicht. Und beim Bouldern hast du gar keine andere Chance, als dich auf das zu konzentrieren, was du halt jetzt gerade in dem Moment machst. Und das trainiert die Achtsamkeit.
Ich kenne den Effekt so ein bisschen. Ich habe jahrelang Karate gemacht und das ist ja auch sehr komplex mit der Hand-Fuß-Koordination und sich ja Choreografien zu merken. Und mir ging es da auch danach immer deutlich besser, weil ich einfach in der Zeit so konzentriert war, dass ich keine Möglichkeit hatte, über meine Probleme nachzudenken. Also so stelle ich mir
Ja,
das jetzt
ja.
beim Klettern vor.
Ja, das ist sicherlich verwandt, ja.
Bevor wir vielleicht noch mehr in diese Wirkung eintauchen, habe ich auch noch ein, zwei Fragen. Wie stellt man sich das denn jetzt so vor bei euch, so ein Klettertherapiekurs? Also wie viel klettert ihr? Wie viel sprecht oder analysiert ihr? Ist man da, man ist ja nicht alleine, sondern man ist ja wahrscheinlich in der Gruppe. Das ist ja vielleicht auch eine Herausforderung. Der eine ist vielleicht schon mal geklettert, der andere nicht. Wie gibt es da so einen Anfängerkurs oder wie läuft das bei euch ab?
Also wir bieten beides an. Wir bieten sowohl Gruppenkurse als auch 1-zu-1-Trainings an. Und wenn wir jetzt mal beim Gruppenkurs bleiben möchten, da haben wir ein Manual für uns entwickelt. Das heißt, alle Kurse finden nach dem gleichen Muster statt. und werden dann doch so ein bisschen individuell befüllt, je nach den Problemen oder Inhalten, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitbringen. Und unsere Gruppen bestehen aus mindestens 5, maximal 12 Teilnehmenden. Zum einen, weil uns die Gruppendynamik sehr wichtig ist, die stärkt und ist hilfreich in diesem Prozess. Aber wir möchten trotzdem eine kleinere Gruppe haben, also eben deswegen maximal 12, damit wir uns immer noch individuell um die Menschen kümmern können in diesem Kurssetting. Und jeder Kurs startet mit einer kleinen Achtsamkeitsübung, um überhaupt, oder jede Einheit, muss man sagen, startet mit einer kleinen Achtsamkeitsübung, um überhaupt anzukommen. Dann machen wir eine Befindlichkeitsrunde. Wie geht's mir jetzt in diesem Moment? Dann machen wir eine kleine Rückschau. Wie war der letzte Kurs? Gab es noch irgendwie Themen oder wie war die letzte Einheit? Gibt es noch was, worüber wir sprechen sollten? Und dann steigen wir in das nächste Thema ein. Und das wechselt wöchentlich. Das kann sein Angst, soziale Beziehungen, Problemlösen, nur als Beispiele. Und dann sammeln wir einfach mal Erfahrungen. Okay, wo steht ihr da? Habt ihr da vielleicht eine Anekdote oder gibt es irgendwas zum Besprechen? Ist es ein großes Thema oder ist es ein kleines Thema in eurem Leben? Und dann gehen wir mit diesem Problem an die Wand. Und an der Wand gibt es ein kurzes Warm-up und dann starten wir eben mit einer spezifischen Übung dazu, um dieses Problem wach zu kitzeln oder vielleicht auch eine Reaktion zu provozieren, aber immer mit einer guten, intensiven und vor allem individuellen Begleitung. Und am Ende bleibt dann immer noch Zeit, um frei zu bouldern, damit die, die das möchten, sich auspowern können. Danach gehen wir wieder in unser geschütztes Setting. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass wir diese Gespräche oder der theoretische Part, der findet immer in einem geschützten Raum statt, also zum Beispiel Seminarraum, Yogaraum, wie auch immer, wo wir uns zurückziehen können und auch frei sprechen können. Und dort findet dann ein erneuter Erfahrungsaustausch statt und werden die kleinen und großen Aha- und Oh-Oh-Momente besprochen. Und zum Schluss beschließen wir die Stunde mit einer Entspannungsübung und dann geht es eben in der nächsten Woche weiter.
Am herausforderndsten ist die Standortbestimmung, wie geht's mir hier in dem Moment? Weil die Zuhörer sich vielleicht denken, oh mein Gott, und bouldern und ich habe das ja noch nie gemacht. Nee, das ist nicht die größte Herausforderung. Dieses, wie geht's mir wirklich jetzt hier in dieser Sekunde, unabhängig davon, wie der Tag gestern war oder die Woche oder mein Leben, meine Vergangenheit, das ist eine sehr anstrengende, aber wertvolle Achtsamkeitsübung, die wir wirklich in jeder Einheit, ich würde schon fast sagen, gnadenlos so durchziehen.
Ist spannend, kann ja auch jeder mal für sich so ausprobieren und gerade überlegen, Fall. Wie geht's mir gerade.
Gut
wirklich.
Zählt nicht.
Gut, ach so, ja. Schlecht also allein schon die Worte zu finden, ne? Also um die Nuancen auch zwischen den Gefühlen irgendwie klar darstellen zu können, ist ja wahrscheinlich auch schon herausfordernd. Wie lange geht denn so eine Session? Das klang jetzt irgendwie sehr voll, also sprechen wir da irgendwie von 90 Minuten oder geht das einen ganzen Abend?
Das sind 2 Stunden, die ja manchmal, je nachdem, auch mal um ein paar Minuten überzogen werden. Also wir ziehen nicht die Eieruhr auf, aber wir legen schon auch Wert auf die Struktur dahinter. Und es ergibt sich auch manchmal, dass ein Thema so sehr einschlägt, auch für die Gruppe. Das ist ja auch gruppenabhängig, dass wir das Thema dann in die nächste Stunde auch nochmal mitnehmen. Also da haben wir tatsächlich gestalterische Freiheit und nehmen uns das auch raus, weil die Themen, die wir da bearbeiten, die sind ja auch aus der Studie und ganz grob gesagt der Wissenschaft entsprungen, die ja mehrfach herausgefunden hat, dass diese Themen für die Entstehung und für die Aufrechterhaltung von seelischen Schieflagen verantwortlich ist. Also ich merke das jetzt in meiner Privatpraxis und in meiner Ausbildung. Das ist jetzt keine Rocket Science, ne? Es sind immer dieselben ähnlichen Themen, nur eben mit verschiedenen Herangehensweisen und Methoden.
Das heißt, was ist genau eure Aufgabe also klar, die Gespräche zu führen, das Thema, die Impulse zu setzen, aber dann, wenn geklettert wird, quasi zu beobachten, wie sie sich verhalten, wie sie mit den, trauen sie sich jetzt an den Griff oder nicht und ihnen das dann als Feedback zu geben?
Ja, Sabrina hat ja vorhin schon gemeint, die Boulderwand ist unser Spiegel. Wir machen aber weitaus mehr als nur die Boulderpraxis und den Theoriepraxisteil, also quasi dieser Switch von Theorie zu Praxis. Der wichtigste Punkt ist tatsächlich, und das möchte ich betonen für diejenigen, die zuhören und sich überlegen, ob das was für sie wäre, ist der Beziehungsaufbau. Also, dass man offen und ehrlich auch in der Gruppe sich austauschen kann, dass man auch darüber spricht, welche Ziele können denn durch so eine Kursteilnahme auch erreicht werden. Und was auch nicht. Also ich habe ja eingangs schon erwähnt, es ersetzt keine Psychotherapie, kann aber dazu beitragen, dass man die Resilienz, also die psychische Widerstandskraft stärkt und soweit stabilisiert, dass man zum Beispiel lebensverändernde Entscheidungen treffen möchte. Da hatten wir die ein oder anderen Teilnehmenden, die dann ganz stolz erzählt haben, sie haben gekündigt. Da ist uns beiden erstmal das Herz in die Hose gerutscht beim ersten Mal und wir haben uns gefragt, oh Gott, was haben wir getan?
Kündigungswelle in Bayern, seit es das Projekt gibt.
Ja, so ungefähr. Aber das, sie haben erkannt, dass sie es sich wert sein dürfen, eine Grenze zu ziehen. Und das kann dann zum Beispiel das Beenden einer toxischen Beziehung sein, Arbeitsplatzwechsel, was auch immer. Und das ist mit einer der wichtigsten Punkte, dass wir die wirklich, dass die Vertrauensbasis stimmt und dass sie da auch mutig werden und sich die Sachen raussuchen an Werkzeug, die wir ihnen da so in den Raum geben. Also das ist im Grunde ein Bild von einem Einkaufswagen, den du durch einen Supermarkt steuerst und du guckst halt, welches Produkt kenne ich vielleicht schon, aber finde es so gut, dass ich es wieder nehme, oder welches Produkt kenne ich schon und es hat für mich nicht funktioniert und ich suche jetzt nach was anderem. Und so fällt halt irgendwie auch jeder Warenkorb anders aus und das ist von uns auch nur ein Angebot. Und was wir dann eben auch machen, ist, neben dem Regelwerk zum Bouldern, also Thema Sicherheit, also dieses Einführen in den Bouldern, Klettersport, auch das Credo, dass es bei unserem Kurs nicht um Leistung geht. Also wer ein ambitioniertes Ziel hat und das aus eigener Kraft und Antrieb erreichen möchte, den coachen wir, den unterstützen wir dabei. Wir werden aber auch alles in unserer Macht den tun, um einen von Leistung getriebenen Menschen, zum Beispiel Burnout, Leistungsdepression, eben nicht in dieser Dysfunktionalität zu unterstützen, indem wir ihm genau das geben, was seinen Selbstwert quasi aufrechterhält, nämlich dieses Super, du hast das geschafft, du bist ganz toll, sondern Burnout-Betroffene bremsen wir auch ein. Depressive Symptomatiken werden, ich nenne es jetzt mal, liebevoll gepusht. Und so hat eben jedes Krankheitsbild sein Go und sein No-Go. Und die Themen variieren dann entsprechend nach Teilnehmer. Also jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin hat ihr eigenes Päckchen und auch ihre eigene Art und Weise, die gehörte Theorie in die gelebte Praxis zu überführen.
Das ist sicherlich einer der, ja, der spannendsten oder wichtigsten Punkte, was Larissa jetzt gesagt hat, dieser Beziehungsaufbau und einfach diesen geschützten Rahmen halten zu können. Und was hier auch speziell ist, wir sind mit den Teilnehmenden auf Augenhöhe. Das heißt, wir duzen uns in der Regel, außer jemand möchte das explizit nicht. Wir erkennen uns in vielen Fällen auch wieder und erzählen das genauso. Also wenn Menschen erzählen irgendwie über einen Streit oder eine Sorge oder sowas, das sind ja alles Dinge, die wir auch kennen. Und so können, also entscheiden wir natürlich auch situativ, was teilen wir an Anekdoten aus unserem eigenen Leben. Das macht das Ganze nahbar, greifbar und die Teilnehmenden merken, ach, okay, krass, ich bin da nicht allein damit. Jemand anders hat diese Thematiken auch oder sogar jetzt hier auch meine Klettertrainerin kennt das auch. Nur der Unterschied ist eben, wie Larissa auch schon gesagt hat, wir haben den großen Handwerkskoffer und können mit den meisten Dingen vielleicht besser umgehen oder sie anders lösen, anders betrachten und sind eventuell resilienter in bestimmten Dingen. Aber dieses Vertrauensverhältnis auf Augenhöhe über den Kurs begleiten und halten zu können, auch in einer gewissen Balance halten zu können, ohne dass es jetzt zu sehr persönlich wird oder dass uns etwas auch dramatische Geschichten zu sehr belasten und trotzdem die Teilnehmenden aber das Gefühl haben, sie haben hier einen Raum, da dürfen sie einfach nur sein. Wo hat man das denn im Alltag? Mhm. Also man meint ja ständig eine Rolle erfüllen zu müssen oder eine Leistung erbringen zu müssen oder was auch immer ich denke, dass mein Selbstwert irgendwie rechtfertigt. Und hier in diesem Boulderkurs, in diesem Raum, dürfen die Menschen einfach nur sein in erster Linie. Und das ist schon auch eine Aufgabe für uns, das anzubieten und halten zu können.
Das sind ja wahrscheinlich auch viele, also ich habe mich so ein bisschen wiedererkannt bei dem Thema Leistungsgedanken. Ich glaube, ich habe auch so diesen Glaubenssatz, nur wer leistet, ist wertvoll. Und ich hätte dann schon auch den Anspruch an mich, jetzt diese Wand da zu schaffen. Und das stelle ich mir super spannend vor, weil wenn ihr sagt, es ist eine Gruppe, welche Rolle spielen da die Vergleiche auch mit den anderen? Jetzt hat der die, also kriegt ja nicht jeder seine eigene Route wahrscheinlich, sondern alle klettern jetzt bei einem Training vielleicht eine Route, also oder auch nicht, ja, gerne korrigieren. Also ist das schwierig, dass sie sich anfangen, dann in der Gruppe zu vergleichen und festzustellen, auch jetzt, ich habe das jetzt nicht geschafft oder ich mache nicht so schnell Fortschritte wie der andere?
Na, gar nicht. Also das ist ja das Schöne am Bouldern, dass tatsächlich jeder seine eigene Route, also jede und jeder seine eigene Route klettern kann. Die Boulderwand, wir nennen es dann liebevoll Smarties. Also wenn diese ganzen bunten Griffe nicht in einer Farbe geklettert werden, sondern halt einfach alle benutzt werden, dann klettern die Smarties. Also die Boulderwand oder auch die Kletterwand, die kann man auf jedes oder fast jedes Niveau, behaupte ich, anpassen. Also in der Zeit, als ich eine Klettergruppe für Menschen mit Behinderung betreut habe, war da auch ein Rollstuhlfahrer mit dabei. Und der ist auch geklettert, aber eben halt nur mit seinen Armen. Und das ist das Schöne an dem Sport, dass es so individuell anpassbar ist. Und Vergleiche finden daher eigentlich gar nicht wirklich statt, weil die sitzen ja alle im gleichen Boot. Die sind erstmal total froh, dass sie hier eine positive Gruppenerfahrung machen. Und das Schöne oder auch das ja Spannende, was dann passiert, ist das, dass die sich dann gegenseitig anfangen zu pushen und zu loben und positives Feedback zu geben. Also wir merken halt, je weiter der Kurs fortgeschritten ist, das sind ja 10 Einheiten, und je weiter, dass der fortgeschritten ist, dann umso mehr wachsen die zusammen und helfen sich gegenseitig oder treffen sich auch mal abseits oder außerhalb des Kurses und geben sich total positives Feedback. So, hey, wow, gratuliere, letzte Woche hast du das noch nicht geschafft, heute hast du das gelöst. Und das ist eine total schöne Gruppendynamik, die da stattfindet.
Und selbst wenn es dann eine Person gibt, die sich der Gruppe noch nicht so zugehörig fühlt, das ist mir zum Beispiel auch schon passiert, dann kann die Person aus dieser gefühlten Erfahrung, diesem Eindruck, den sie da gesammelt hat, weniger wert zu sein zum Beispiel als die anderen, auch viel lernen. Also da gehen wir natürlich dann rein und hinterfragen das und gehen da ganz, ganz logisch vor und sagen, gut, wir gehen jetzt mal davon aus, das ist tatsächlich der Fall. Mal angenommen, die anderen finden dich jetzt wirklich doof. Was bedeutet das für dich? Und dann entkatastrophisieren wir auch bis zu einem bestimmten Punkt, dass die irgendwann mal erkennen, ja, das ist total unrealistisch, was ich da denke. Und das ist der erste Schritt. Ne? Und die werden dadurch das Schema in ihrem Kopf noch nicht durchbrechen und lösen. Aber wenn sie das nächste Mal drüber stolpern, werden sie es vermutlich, hoffentlich eher erkennen und dann eben diesen Schritt zurückgehen können, den sie gelernt haben, um das neutral zu betrachten und dann aufzudröseln. Das ist ein Prozess, der sicherlich nicht in der ersten Stunde stattfindet und den wir auch nicht unbedingt in 10 Einheiten, aktuell sind es 8, so finalisieren können. Aber wir können den ersten Schritt gemeinsam mit den Teilnehmenden gehen.
Also das heißt, das Ziel ist auch so ein bisschen, wie ihr am Anfang gesagt habt, Alltagssituationen oder Gefühle, die bei bestimmten Situationen passieren, quasi in der Kletterhalle bisschen zu inszenieren, dass man an seine Grenzen kommt oder dass man vielleicht dieses Gefühl, was man im Alltag oft hat, jetzt beim Klettern hat, dafür eine Lösung findet oder einen Lösungsansatz oder eine positive Erfahrung drumherum macht und quasi merkt durch die Selbstwirksamkeit, ich kann das schaffen, das versucht wieder in den Alltag zu übertragen und quasi, wenn man dort vor der nächsten Herausforderung steht, zu sagen, okay, ich erinnere mich mal, in der Kletterhalle habe ich das ja auch geschafft, vielleicht gibt es auch hier eine Lösung, quasi so.
So funktioniert unser Gehirn. Das ist tatsächlich recht einfach und simpel. Wir strukturieren um. Deswegen spricht man vom kognitiven Umstrukturieren. Und die Erfahrung, die geglaubte, die vielleicht so noch gar nicht eingetreten ist, ist ja ganz oft, also ich meine, Angst ist ja immer zukunftsgerichtet. Man kann ja nicht Angst vor etwas haben, was hier in dem Moment passiert, sondern es ist immer ein Gedanke vor etwas. Und wenn man das positiv auflöst, dann legt sich eine Erfahrung in unserem Kopf ab, die, wenn wir die immer wieder sammeln, irgendwann mal stärker wird als die Alterfahrung, die noch nicht mal auf einem praktischen Erleben beruhen muss. Weil das ist genau das, was Sabrina vorhin gesagt hat. Der Kopf kann nicht unterscheiden zwischen auch nicht nur, ich habe ein Problem in der Boulderwelt gelöst oder zu Hause vorm Herd, sondern auch, ich habe ein Problem gedanklich gelöst oder ich habe es tatsächlich erlebt. Deswegen haben ja auch, weiß ich nicht, Ich erwische mich öfter mal dabei, dass ich irgendwie Unwohlsein empfinde, wenn ich daran denke, abends mit dem Hund alleine rauszugehen. Und dann muss ich mich halt auch fragen, ja, aber woher speist sich denn diese Angst? Mir ist ja nie was passiert. Und dann denkt man an all die Horrorfilme, die man mal gesehen hat, oder die Zeitungsartikel, die man mal gelesen hat, oder die Geschichten, die einem der Nachbar erzählt hat, die der entfernten Verwandten von weiß ich nicht wo passiert sind. Und unser Gehirn legt das an ein und demselben Ort ab und speichert das dann als eigene Erfahrung und schlägt halt entsprechend Alarm. Und das kann man nur auflösen, indem man der Angst entgegentritt, und zwar in einem mutigen Setting, sodass man sich nicht zwingt, weil da macht man es nie wieder, sondern dass man sich wirklich traut in einem sicheren Rahmen. Und das ist mit einer der Erfahrungen, die unsere Teilnehmenden auch machen an der Boulderwand.
Deswegen war das jetzt auch eine richtig gute Zusammenfassung, Bell. Und ich möchte dann noch ergänzen, dass wir das Ganze mit Freude garnieren. Also es hört sich jetzt vielleicht noch gar nicht so danach an, aber unsere Teilnehmenden, die haben wirklich Spaß dabei. Also es wird so viel gelacht und auch vielleicht nicht unbedingt gleich in der ersten Stunde, aber die entwickeln da wirklich eine Freude daran. Und für die meisten ist es ja der erste Schritt oder der erste Berührungspunkt mit diesem tollen Sport. Und den macht es dann auch wirklich Spaß. Und es ist natürlich leichter zu sagen, ich gehe in einen Boulderkurs oder in einen Kletterkurs, anstatt zu sagen, ich gehe jetzt irgendwie in eine Gesprächstherapie oder so. Also nur, ich möchte es jetzt nicht vermischen. Die Larissa hat es ja vorher schon ganz deutlich gesagt, das ist kein Ersatz für eine Verhaltenstherapie beispielsweise. Und trotzdem fällt es den Menschen viel leichter, weil die Hürde, die Schwelle viel niedriger ist.
Jetzt stelle ich mir vor, ihr habt ein paar Mal gesagt, das dauert 8 bis 10 Einheiten, also vielleicht wöchentlich, ne? Aber irgendwann ist der Kurs ja zu Ende. Dann sind ja wahrscheinlich nicht alle Probleme gelöst, weil ich stelle mir jetzt vor, Depression oder Burnout, das sind ja wirklich Verhaltensweisen oder Gedanken, die sich vielleicht auch über einen längeren Zeitraum irgendwie aufgebaut haben. Wie geht es nach dem Kurs weiter?
Wir haben einen Testballon gestartet, als die Sabrina auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich dieses sehr spezielle und einzigartige Projekt fortführen möchte. Hatten wir eine Testgruppe, bestehend aus, ich glaube, 6 Teilnehmenden ungefähr. Und die ist eben diesen 10-Wochen-Kurs damals noch mit uns durchgegangen und hat dann am Ende gesagt, das war so toll, wir möchten auf gar keinen Fall aufhören und ob wir uns nicht vorstellen könnten, einen Aufbaukurs zu konzipieren. Haben wir dann auch gemacht. Und nach diesem Aufbaukurs, 8 Wochen, kam dann dasselbe Feedback noch einmal. Dann haben wir uns angeguckt und uns gefragt, ob das jetzt gerade zielführend ist. Und haben dann aber für uns beschlossen, dass 3 Kurse, und das zieht sich ja dann durchaus auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum, wenn man zwischen den Kursen 2 bis 4 Wochen Pause einplant, was wir wichtig finden, auch zum Reflektieren des Gelernten, weil sonst wird man ja wirklich nur zugemauert mit Informationen. Dann ist man schon auch mal ein Dreivierteljahr begleitend zur Stelle. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass dann auch der Punkt erreicht ist, für den einen früher, für den anderen später, an dem sie sich distanzieren können von der Vorstellung, dass es ihnen nur gut geht durch den Bouldersport, durch die Halle, durch die Gruppe oder durch die Trainerinnen, sondern sie erkennen dann auch, dass sie aus eigener Kraft sehr, sehr viel Wissen sich angeeignet haben, sehr viele Erfahrungswerte, Momente erlebt haben und dieser Einkaufswagen einfach so unendlich voll ist mit den Dingen, die für sie funktionieren, dass die auch dann sagen, das ist okay. Also wir haben nach einem Stage 3, habe ich es noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, boah, ich brauche jetzt unbedingt noch den Stage 4, weil ich mir nicht vorstellen kann, alleine irgendwie in die große, weite Welt hinauszulaufen. Und für manche ist es nach dem Stage 1 auch schon fein. Also das ist gar kein Richtwert. Es ist nur ein Zusatzangebot für die, die sagen, es tut mir gut, ich möchte es weitermachen.
Was wir in Stage 2 und 3 machen, ist, dass wir dann tatsächlich auch das Klettern integrieren. Also Stage 1 ist unsere Basis und da gehen wir tatsächlich ausschließlich an die Boulderwand. Und beim dem zweiten und dritten Aufbaukurs geht es dann auch wirklich an die Kletterwand, weil diese Höhe auch nochmal ganz andere Komponenten wie zum Beispiel Kontrollverlust oder Ängste mit sich bringt, mit denen wir dann ebenfalls sehr positiv arbeiten können.
Natürlich standortabhängig, ne? Weil nicht jede Boulderhalle hat eine Kletterwand, aber
Ja.
ich habe
Ja.
mir auch gerade gedacht, bin auch mal geklettert, nicht besonders erfolgreich, aber es hat Spaß gemacht. Aber es ist ja schon ein Unterschied. Also ich bin tatsächlich mehr geklettert und erst danach habe ich mal das Bouldern ausprobiert. Und es ist ja schon auch ein Riesenschritt, wenn man dann oben angekommen ist, sich in das Seil fallen zu lassen und zu vertrauen und sich wieder abseilen zu lassen. Also ich kann mir vorstellen, diesen Aspekt hast du beim Bouldern ja nicht, dass du gesichert wirst, dass du jemandem vertrauen musst, dass du gar Kontrolle vielleicht auch abgeben darfst. Das ist ja schon auch nochmal eine gesonderte Herausforderung für manche wahrscheinlich.
Auf jeden Fall ist das Klettern anders. Wie gesagt, wir bieten das an als Option. Mhm. Wenn jetzt aber jemand an einem Standort ist, zum Beispiel die Boulderwelt Süd in Ottobrunn, der das nicht hergibt und oder die das auch gar nicht gut finden, das Klettern, dann haben wir auch Aufbaukurse nur fürs Bouldern. Das geht auch. Wenn wir jetzt aber beim Klettern bleiben, dann gebe ich gern mal so eine Erfahrung weiter und das, ich bin mir sicher, Sabrina hat auch noch eine, mindestens, ist tatsächlich diese Angst vor Kontrollverlust. Und das ist auch eine Befürchtung. Denn wenn wir uns ganz genau anschauen, wie der Klettersport gehandhabt wird, dann ist das zur selben Zeit der sicherste Sport der Welt, wenn man sich an die Regeln hält. Und die Teilnehmenden lernen das Regelwerk von Anfang bis zum Schluss. Und wir als Trainerinnen übernehmen die volle Sicherungsverantwortung. Mhm. Man kann natürlich außerhalb des Kurses ein 1:1 oder auch ein Gruppencoaching umsetzen, wo es dann wirklich nur darum geht zu lernen, wie man jemanden sichert. Aber im Kursgeschehen liegt da kein Fokus drauf, sondern der Fokus liegt darauf, dass die Teilnehmenden verstehen, wie geht so ein Achterknoten, wie kontrolliere ich den Achterknoten, wie lege ich ein Sicherungsgerät ein und woran erkenne ich, dass das Sicherungsgerät sicher eingelegt ist, dass die eben nicht in dieser Abhängigkeitshaltung uns gegenüber sich gefangen sehen. Und das ist mit einer der Punkte, die leben so in diese Angst hinein, ich muss die Kontrolle abgeben. Nee, nicht unbedingt. Also natürlich kann man das auch triggern und sagen, du sprengst jetzt mal ein Seil und wir geben Schlappseil zum Beispiel, ne? Dann ist das schon auch mutig. Aber auch hier kommt dieser gedankliche Shift, dieser Perspektivwechsel. Du hast Kontrolle, indem du mir genau sagst, wie ich dich sichern soll, entweder etwas enger oder etwas weniger eng, indem du sagst, wie weit du gehen möchtest und indem du auch mir die Kontrolle abnimmst, weil wir sind ja bei einem Partnercheck. Das ist ja Cross-Check. Ich schaue mir den Knoten von dem Teilnehmenden an und der schaut sich meine Sicherungspraktik an. Mhm. Und dadurch hat er wieder volle Kontrolle.
Jetzt klingt es ja kapazitär trotzdem sehr irgendwie aufwendig. Also ich weiß nicht, war das bei euch das mit der Warteliste? Also könnt ihr alle nehmen, die gerade kommen, gerade wenn so das Thema Depression ja jetzt immer mehr wird? Oder habt ihr jetzt tatsächlich eine Warteliste, dass ihr sagt so, wir geben Bescheid, wenn wir wieder einen freien Slot haben? Also ich meine, wie oft startet denn auch so ein Kurs bei euch?
Aktuell ist es so, dass wir schon merken, dass die Nachfrage in den kalten und dunklen Winter- und Herbstmonaten steigt. Das ist aber auch nicht verwunderlich. Zu der Zeit schreiben wir dann auch offizielle Termine aus. Wenn die voll werden, ist es super. Und wenn nicht, dann schieben wir es auf die Warteliste. Und das hat einen ganz, ganz großen Vorteil, dass wir auch auf die zeitlichen Bedürfnisse unserer Interessenten eingehen können. Weil dann auch mal ein außerordentlicher Kurs stattfinden kann, zum Beispiel im Sommer, was jetzt nicht üblich ist, aber bei einer vollen Warteliste kann man das auch mal umsetzen. Und ich weiß nicht, wie dein Empfinden ist, Sabrina, aber ich meine schon, dass je mehr Bekanntheitsgrad wir natürlich auch erreichen, die Nachfrage auch steigt.
Ja, das ist auch mein Eindruck, dass natürlich eben diese jahreszeitlichen Schwankungen gibt, aber es gibt auch Schwankungen, die man jetzt beispielsweise vielleicht im Bigger Picture betrachtet, auch der Wirtschaft zuschreiben kann, oder neue Krisen, die auftreten. Also nach Corona waren die Kurse irgendwie doppelt belegt, und danach hat es wieder ein bisschen nachgelassen und jetzt kommt wieder mehr Nachfrage rein. Man muss halt dazu sagen, dass der Kurs, den muss man sich leisten können, denn es ist keine Kassenleistung, es ist keine Psychotherapie und es wird von den gesetzlichen Krankenkassen in der Regel nicht übernommen. Also, und diese Privatleistung, die würden sich wahrscheinlich mehr Menschen leisten wollen, aber vielleicht jetzt gerade nicht können oder nicht die Priorität drauf legen. Weil wir hatten einmal die Anfrage vom ZDF für Plan B, unseren Kurs begleiten zu lassen und um den so kurzfristig stattfinden lassen zu können und auch um so ein kleines Goodie zu haben, haben wir den Kurs quasi pro bono angeboten und der war innerhalb kürzester Zeit voll und das hat uns das Signal gegeben, aha, es würden sogar noch mehr Menschen gerne teilnehmen, aber es hat halt nicht jeder die ja, finanziellen Ressourcen dafür.
Jetzt würde mich noch interessieren, weil wir uns auch so langsam dem Ende zuneigen, gibt es denn andere Krankheitsbilder, die ihr auch mit aufnehmen würdet oder ist das auch geplant oder hat man da Erfahrungen gemacht, dass das gegen andere für andere Krankheitsbilder auch sehr hilfreich sein kann, Klettern als Therapieansatz zu verwenden?
Unbedingt sogar. Also es gibt so ein paar Ausschlusskriterien, wenn es um eine starke medikamentöse Einstellung zum Beispiel geht, die wir jetzt streng genommen auch kontrollieren müssten, um sicherstellen zu können, dass die Aufmerksamkeit und Konzentration da ist. Aber auch mit psychotischen Krankheitsbildern, wenn man jetzt, es gibt auch Depressionen mit einer akuten psychotischen Symptomatik. Das wären so Sachen, die wir ausschließen, weil wir es einfach nicht, also es ist, man kann es psychotherapeutisch in der Gruppe so nicht abdecken. Und dann gibt es auch noch vereinzelte, ich sag mal Red Flags, die wir uns dann einfach im Erfassungsbogen auch näher anschauen und dann im Zweifel mit den Teilnehmenden ins Gespräch gehen. Ich bin überzeugt von dem Ansatz der kognitiven Verhaltenstherapie. Das ist auch der Grund, warum ich mich für die Therapieform in eigener Praxis entschieden habe. Einfach weil diese psychischen Turbulenzen, die wir ja in jedem Krankheitsbild finden, die sind recht ähnlich. Also viel findet da im Kopf statt, eigentlich fast alles, meiner Ansicht nach. Der Psychoanalytiker wird das wieder anders begründen und das ist auch fein. Ich glaube, dass wir viele Gedanken, oder die Studien sagen auch, dass wir viele Gedanken haben im Alltag, die uns nicht bewusst sind, die uns aus diesem Hier und Jetzt eben rausreißen und die dazu führen, dass wir uns stressen und auch deprimieren lassen und auch Angst haben. Und jedes Krankheitsbild hat diese innere Stimme, diesen inneren Kritiker, der immer irgendwie was zu sagen hat und stört und teilweise auch regelrecht quält, wenn wir jetzt zum Beispiel an Zwangsgedanken oder so denken. Und die Stimme, die hält einfach auch nie den Mund. Die ist konstant. Und um den Ursprung der Stimme in unserem Kopf auf die Schliche zu kommen, lohnt sich immer ein Blick auf die Lieblingsthemen. Also quasi so eine Art Hitparade der Selbstgespräche, wenn man so will. Und die Playlist fällt bei jedem Krankheitsbild unterschiedlich aus. Aber eben diese eine Sache haben sie gemeinsam. Die Gedanken, die Befürchtungen, die Abwertungen, die Sorgen, der Stress. Das sind alles Emotionen, die durch Bewertung von Gedanken entstehen. Und nimmt man dieser Bewertung jetzt die Überzeugungsbasis, indem man sie eines Besseren belehrt, durch eine praktische Erfahrung, durch eine gegenteilige körperliche Erfahrung, dann lernen wir als Betroffener, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt für jedes klinische Krankheitsbild. Von der Essstörung über die Angststörung, über die affektive Störung, sogar über die Persönlichkeitsstörung.
Eine Depression kommt ja meistens nicht allein. Also das wissen wir ja auch, dass eine Depression oder auch andere Krankheiten, die gehen ja häufig Hand in Hand. Wir hatten auch häufiger schon zum Beispiel Krebspatientinnen und Patienten, die aufgrund ihres Krankheitsbildes oder aufgrund der schweren Genesungszeit eine Depression entwickelt haben. Also man sieht, es gehen nicht nur quasi diese seelischen Krankheiten Hand in Hand und treten gemeinsam auf, sondern eben auch körperliche und mentale Themen kommen häufig gemeinsam. Und auch hier gehen wir spezifisch darauf ein. Das heißt, auch wenn sich jetzt, wenn hier jemand zuhört und sich denkt, ja, aber ich kann das vielleicht nicht, weil, also mir täte es gut, aber ich habe, weiß ich nicht, von Bandscheibenvorfall über Herzerkrankung bis hin zu, wir hatten auch mal eine.
Übergewicht.
Ja, Übergewicht. Wir hatten auch mal eine Teilnehmerin, die hatte eine schwere Bauchoperation und hat eigentlich faktisch keine Bauchmuskeln gehabt, aber das ist ja fast schon essentiell. Und auch die hat mit Erfolg teilgenommen, und zwar alle drei Stages. Also wir können da quasi sehr viel abdecken, also oder haben da ein breites Spektrum mit drin.
Also spannend, da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben auch. Vielleicht als letzte Frage, was sind denn so eure Zukunftsprojekte oder Ideen? In welche Richtung darf sich das entwickeln oder von was träumt ihr oder was wünscht ihr euch?
Kastenfinanzierte Kurse. Jetzt du.
Das spricht die Therapeutin. Ja,
das ist sicherlich, wäre das der größte, der wichtigste Schritt, dass die Krankenkassen das zumindest bezuschussen würden, in welcher Form auch immer. Oder dass man, ich meine, in anderen Ländern kann man sich ja auch so komplementär medizinische oder komplementäre begleitende Angebote dadurch bezuschussen lassen. Also ich meine, in Japan ist Waldbaden bezuschusst, also bitte. Es gibt da quasi, was die Finanzierung angeht, noch viele Möglichkeiten. Wir haben natürlich ganz, ganz viele Ideen. Du hast am Anfang auch diese Ausbildung angesprochen. Auch hier liegt ein Konzept bei uns in der Schublade oder ein Angebot. Ebenfalls für Kinder und Jugendliche. Larissa hat erzählt, dass die Zahlen oder die Betroffenen immer jünger werden. Auch hier würden wir total gerne ansetzen und haben auch mehr oder weniger finalisiertes Konzept in der Schublade. Aktuell scheitert es an den Ressourcen und an den Kapazitäten. Larissa eben hier in Fortbildung und Aufbau der Privatpraxis. Ich gerade eigentlich in Elternzeit. Deswegen müssen wir gerade oder mussten wir schon immer ein bisschen weniger machen, als wir eigentlich machen wollen würden. Aber ich bin mir sicher, dass das therapeutische Klettern also ganz allgemein in Deutschland, aber auch speziell bei uns, dass wir hier erst am Anfang an der Oberfläche kratzen und dass dann noch ganz viele spannende Entwicklungen geben wird.
Als Studis zuhören, die ihre Bachelorarbeit über Klettertherapie schreiben wollen, das wäre nicht die erste, die ich betreue, und ich freue mich. Und jedes wissenschaftliche Papier ist ein Schritt hin zu mehr Anerkennung. Das ist auch noch so ein Punkt. Und wir arbeiten ja auch mit Universitäten zusammen, auch mit zum Beispiel der Diakonie Hasenberge, mit der wir gemeinsam Gelder beantragt haben. Mehrere Medien werden auf uns aufmerksam. Also das geht schon in die richtige Richtung. Aber wenn sich jetzt hier jemand angesprochen fühlt, der Geld für eine gute Sache spenden möchte oder eine Stiftung im Rücken hat oder, das würde auf unseren gemeinsamen Traum auf jeden Fall einzahlen, um dieses Angebot einfach allen zur Verfügung stellen zu können, die es brauchen, denen es gut täte.
Genau, deswegen, da würde ich gleich mal einhaken und sagen, sagt doch mal eure Webseite oder also wenn ihr sagt, Spenden sind möglich oder Spenden sind willkommen, man kann auch an euch spenden oder wo kann man euch finden oder wie kann man mit euch in Kontakt treten, wo seid ihr überall?
Also die Homepage findet sich unter www.kletternundtherapie.de zusammengeschrieben. Spendengelder können so offiziell noch nicht durch einen einfachen Bezahlungsbutton oder so, wie man sich das jetzt vorstellt, eingehen. Aber man kann mit uns in E-Mail-Kontakt treten, wenn man Projekte umsetzen möchte, Ideen hat. Und das kann man entweder auf info@kletternundtherapie.de tun oder eben auf unserem Instagram-Kanal Klettern und Therapie. Therapie zusammengeschrieben.
Zumindest alles sehr stringent bei euch. Ja.
Ja, sehr stringent, richtig. Und ja, auf LinkedIn findet man uns auch. Ja, das sind so die üblichen Kanäle.
Ja. Also wir packen es auf jeden Fall in die Shownotes. Ich habe immer oder wir haben immer drei Fragen, die wir jedem Gast am Ende stellen. Das würden wir jetzt mit euch auch machen, wenn ihr noch Lust habt.
Total gern.
Leg los.
Okay. Der zweite kann oder die zweite von euch kann ja schon immer mal drüber nachdenken. Larissa, ich fange mal mit dir an. Sport ist für mich
meine mentale Pause.
Das finde ich cool. Sabrina?
Sport ist für mich Leben, weil ich mich dann lebendig fühle. Weil Sport, vor allem Autosport und die Berge sind für mich Lehrmeister und Spielplatz zugleich, die mich einerseits auch den mentalen Pauseknopf drücken lassen und gleichzeitig wachsen lassen.
Schön. Jetzt machen wir es umgedreht. Dann kann Larissa ein bisschen nachdenken. Sabrina, meine nächste persönliche Herausforderung im Sport?
Zurück zur Fitness zu kommen. Also meine kleine Tochter ist jetzt gerade ein halbes Jahr alt und ich fange jetzt gerade wieder an, mit Klettern, mit Bouldern, aber auch jetzt aktuell mit Langlaufen und Skifahren. Und meine persönliche Herausforderung ist, hier wieder eine gute Routine aufzubauen und mich wieder fit zu fühlen.
Mhm. Larissa, bei dir?
Also ich habe ja ein Thema, das ich mit unseren Teilnehmenden auch immer wieder ganz offen, ganz transparent auch teile. Das ist das Thema Sturzangst. Und da bin ich schon auf einem sehr souveränen Level, aber ich könnte so viel besser klettern, wenn ich es zum Beispiel in Kauf nehmen würde, auch mal eine Sicherungsechse zu überklettern und zu fallen. Das ist seit Jahren meine sportliche Herausforderung und hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, wie mein Mental Load gerade aufgestellt ist. Und eben durch die Gründung der Praxis und die Finalisierung der Ausbildung ist da einfach so wenig Platz geblieben. Aber jetzt so langsam möchte ich da wieder hin.
Das finde ich spannend. Wusstest du, dass du Sturzangst hast, bevor du angefangen hast zu klettern, oder hast du das erst da festgestellt?
Ich habe angefangen zu klettern, weil mein damaliger Freund eine Kletterhalle gebaut hat und er es als absoluten Fauxpas empfunden hat, dass ich noch nie auch nur ansatzweise eine Kletterwand hoch bin. Ich habe das tatsächlich nur aus reiner Freundschaft getan und ich war gar nicht davon überzeugt, dass mich das so mitreißen würde. Daher nein. Nein, ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung vom Klettersport.
Cool. Und einen Impuls, den ich anderen weitergeben möchte, Larissa.
Du bist nicht deine Gedanken. Oder auch gerne, glaub nicht alles, was du denkst. Es ist wirklich so. Unser Kopf ist so gut darin, uns zu verarschen, nach allem Regelwerk, was ihm zur Verfügung steht. Unser Kopf ist der größte Horrorfilmproduzent mit unendlich Kapital. Und der Gamechanger ist tatsächlich, die Pause-Taste zu drücken und das ganz neutral einfach mal von allen Seiten zu beleuchten.
Das ist, glaube ich, ein guter Reminder an mich und auch an alle, die jetzt zuhören. Pausentaste drücken. Ja, du bist nicht deine Gedanken, habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen heute. Sabrina, hast du noch einen Impuls?
Ja, das Erste, was mir eingefallen ist, war auch eben, gönn dir eine Pause und mach dann was, was du als Kind gerne getan hast. Also da merke ich auch ganz oft, wenn ich vielleicht auch zufällig was mache, was mir als Kind Spaß gemacht hat, dass ich da total aufblühe und wie gut mir das tut. Und das ist, glaube ich, ein schöner Gedanke, den man sich stellen kann. Was mache ich denn, wenn ich Pause habe oder wenn ich Freizeit habe? Ich weiß ja gar nichts damit anzufangen, weil ich irgendwie so in meinem Hamsterrad bin. Und wenn da eine Pause ist, was tue ich denn da? Dann mach was dir als Kind Spaß gemacht hat.
Finde ich auch einen schönen Reminder, ne? Man kennt das ja auch manchmal, wenn ihr gerade von Klettern sprecht, so dieses Mal auf den Baum klettern oder was man so als Kind gemacht hat, macht man ja als Erwachsener, sieht das vielleicht seltsam aus, wenn jetzt jemand da neben der Straßenbahnhaltestelle auf den Baum
klettert.
Ich würde
dich gerne auf einem Baum sitzen sehen, Belle.
Du, das kann passieren, ja. Ich bin ja immer sehr schnell zu begeistern. Ich habe tatsächlich noch einen Klettergurt im Keller, wenn ich mir das so richtig überlege. Aber ich kriegt den Knoten, glaube ich, nicht mehr hin. Aber das lernt man ja alles bei euch dann.
Ihr wisst, wo ihr uns findet, ja.
Aber man kann zu euch nicht kommen, wenn man, also ich würde es nicht sagen, ich habe kein Problem. Das wäre falsch, aber nur zum Klettern geht bei euch auch, oder?
Geht auch.
Tatsächlich. Okay. Also wir sind ja beide Klettertrainerinnen. Das heißt, theoretisch geht es auch, aber die meisten, die kommen tatsächlich schon mit irgendeinem kleinen Überraschungspaket.
Ah, ich finde noch ein Paket. Also ich bin sicher, dass ich auch Pakete mit rumschleppe. Ja, vielen Dank euch beiden für eure Zeit. Es war wirklich cool, dass ihr euch die Stunde jetzt genommen habt, um einfach mal über euer, ist es ein Projekt? Ist es eine Initiative? Ist es, wie bezeichnet ihr das?
Wir sagen ganz gerne Initiative, ne? Was ist auch ein Projekt und es ist auch ein Unternehmen jetzt ganz
offiziell.
Und es ist
auch ein Startup. Und es trifft am besten, wenn es ist ein Herzensprojekt, weil wir haben beide auch andere, nicht auch, sondern hauptsächlich andere Einkommensströme. Und es ist nicht was, weil uns langweilig ist, sondern es ist wirklich ein Herzensprojekt, weil wir wissen, wie gut es den Menschen tut und weil wir das gerne weitergeben möchten.
Ja, weil ihr das natürlich auch immer seht und mitbekommt, wenn ihr da in der Kletterhalle steht, bei so einem 8 bis 10 Wochen. Kurs. Ja, also danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, von eurem Herzensprojekt heute zu berichten.
Ja, danke für die Möglichkeit, Bell. War sehr schön.
Ja, danke, dass du der Sache auch eine Bühne gibst.
Ja, sehr gerne. Also ich bin total gespannt, was wir vielleicht auch an Kommentaren kriegen. Lasst uns doch gerne mal einen Kommentar da. Ihr könnt trotzdem Anselm Mors auf Instagram schreiben über @AnselmMors oder eben mir, Weltenbummlerin, on Tour und teilt doch einfach mal mit uns, welche Erfahrungen ihr vielleicht auch in schlechten Phasen mit Sport gemacht habt oder ob ihr vielleicht auch schon unter den Kletterern und Kletterinnen unter uns sind. Und wir hören uns wieder dann auch mit Anselm, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Bis dahin, ciao!